besonderen Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Ich habe in der Schule im Unterengadin habe ich alle die sogenannten Glaubenshelden durchpredigt, die hier in Hebräer 11 aufgezählt sind. Und dann eben ab Vers 32, dort sagt er, Zeit wird mir zu knapp, schreibt der Briefautor, wird es knapp, wenn ich jetzt noch viel mehr erwähnen würde. Genau, und das ist so ein Text, gell? Zuerst ist von Sieg im Glauben und nachher von furchtbaren Erniedrigungen im Glauben dreht. Und ich möchte folgendermaßen an den Text hergehen. Jetzt, einen Titel kann nicht alles aussagen. Ich finde den Titel blöd. Ich habe keinen besseren gefunden zu dieser Predigt. Ich hoffe, wir können dann gleich... Ja, mal, da kann man schon etwas rausnehmen. Zwar an diese Predigt hergehen oder an den Text hergehen mit der Frage, gläubig sein, was bringt es eine Art? Was habe ich davon? Lohnt es sich effektiv, sich Gottes Willen zu unterstellen, sich seiner Herrschaft auszuliefern? Und ich glaube, eine solche Frage zu stellen, ist noch gut, ist nicht nur dann gut, wenn man vor einer Entscheidung steht, will ich mein Leben Jesus anvertrauen, sondern auch nach Jahren und Jahrzehnten vom Gläubigsein kann man sich solche Fragen so als Zwischenbilanz wieder einmal so ein bisschen stellen. Auch nach Jahren in der Christusnachfolge. Was hat es mit mir bis heute gemacht, dass ich dortmal Christ geworden bin? Und ich betone jetzt, wir stellen die Fragen aus unserem Jetzt-Zustand, wie wir es hier in Altstädten heute Morgen an diesem Sonntagmorgen haben. Geheizter Raum, angenehm. Wir haben heute ein Knöpfchen an der Kaffeemaschine drücken. Das ist alles tiptop gegangen, gell? Weit davon weg von denen, die wir jetzt von Open Doors gehört haben. Und was hat Christsein mit mir persönlich gemacht, seit ich gläubig bin? Und ich habe es vielleicht für mich, ich habe schon dort auch geschaut, super Technik da, gut eingerichtet. Für mich, ganz auf einen einfachen Nenner aber gebrochen ist, kann man sagen, Begeisterung am Start und nachher Widerstand oder Herausforderungen in der Fortsetzung. Ich habe das persönlich so erlebt. Als ich damals 22-Jähriger, das war vor 40 Jahren, 50 Jahren, nein. Als ich da als 22-Jähriger das Evangelium verstanden habe und Christ geworden bin, das ist mir gegangen wie denen im Bilderbuch. Da ist eine Freude in mein Leben gekommen. Ich habe begriffen, Christus, er hat mich angenommen. Was ich wahrscheinlich noch nicht ganz in der Tiefe begriffen habe, weil ich noch zu wenig Vorstellung von Gottes Heiligkeit hatte, dass mir die Sünden vergeben waren. Ich war ein braver Bub, wirklich brav, wirklich immer brav. Und was Sündenvergebung wirklich bedeutet, das bin ich jetzt langsam aber sicher am Entdecken, als ich älter werde, wo man einfach manchmal auch ein Bild von Gottes Heiligkeit da bekommt. Aber ja, genau. Aber damals mit 22, Bibel lesen hat plötzlich wirklich Freude gemacht. Super, die Bibel zu lesen. Auch beten habe ich gefunden. Das ist eine coole Sache, nicht zu beten. Sorgen habe ich praktisch keine mehr gehabt. Ich bin ja dort zu der Bahn gekommen. Ganz einen tollen Job habe ich dort bekommen. Aber eine Freundin habe ich plötzlich gehabt. Die habe ich aber nur 3 Jahre lang gehabt, die Freundin. Nachher hat sich das aufgelöst. Ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich Christ geworden und in mein Leben ist eine Leichtigkeit drin gekommen. Es war, wie wenn sich ein grosses Hochdruckgebiet so über mein Leben gelegt hat. Ein Start in mein Christenleben, wie im Bilderbuch. Und ich habe dann so, und mit einem solchen Text hier ab Vers 35 konnte ich persönlich nicht viel anfangen. Ja, Christ sein ist doch wirklich alle Tage Sonnenschein. Also ich übertreibe jetzt nicht, so habe ich mir das wirklich vorgestellt. Ist doch alle Tage Sonnenschein und hat nichts mit Verfolgung zu tun. Das ist ein Rätsel, warum gibt es Verfolgte. Nach einiger Zeit vom Gläubigsein könnt ihr euch gut vorstellen, zum Glück hat dann das erste Glück erste Kratzer bekommen. Ich habe festgestellt, dass das Bibellesen, vor allem, wenn man einen Frühdienst hat Und wenn man vorher noch stille Zeit machen will, dass die Bibel lesen ein Krampf kann sein. Ich habe festgestellt, dass es Bibelstellen gibt oder dass man tagelang die Bibel lesen kann und man hat das Gefühl, Gott redet nicht zu mir. Das habe ich heute noch. Tagelang und irgendwie, Gott redet jetzt nicht. Und trotzdem lese ich weiter. Ja. Ich habe festgestellt, dass es äußere Dynamiken gibt, da relativ bald habe ich gemerkt, dass es äußere Dynamiken gibt, die einem das Christsein dieser Welt schwierig macht. Leute, die nicht ganz nachvollziehen können, wenn ich jetzt hier plötzlich für eine Meinung vertrete. Schriften, die ich im Personalzimmer auflege, die ich so cool gefunden habe, und die sind einen halben Tag später schon weg gewesen. Nicht, weil es jemand dermassen interessant gefunden hat, sondern weil es jemand ins runde Dossier geschossen hat. Ich habe innere Dynamiken festgestellt, beispielsweise, dass sich die Tendenz zum Sündigen durch die Bekehrung durchgemogelt hat und auch noch in meinem Alltag als Christ sich bemerkbar gemacht hat. Der Paulus redet vom alten Adam. Und plötzlich habe ich so, wenn ich ehrlich war mit mir, habe ich gemerkt, ich habe Probleme kennengelernt, die ich als Nicht-Christ überhaupt gar nicht hatte. Genau. Und mein Fazit nach ein paar Jahren gläubig war, es war leicht, Christ zu werden, als Christ zu starten. Aber manchmal ist es auch herausfordernd, Christ zu bleiben. Begeisterung beim Start und Widerstand in der Fortsetzung. Und das haben auch die Empfänger vom Hebräerbrief so erlebt. Die Briefempfänger, das sind Menschen gewesen, die haben dortmal geistlich bis dorthin nichts anders kennt als alttestamentliche Priester und das alttestamentliche Priester- und Opfersystem. Leben nach dem Gesetz von Mose, Opferpflichten, Reinigungsritual. Das war auch alles so ein bisschen geregelt und ein bisschen ein Krampf. Und dann war es für sie eine riesige Befreiung, wo sie das Evangelium von Jesus Christus empfangen haben. Dass Christus sie mit seinem Opfer, mit seinem Sterben am Kreuz und mit dem Auferstehen am dritten Tag von all diesen Vorschriften befreit hat. Dass Jesus allein langt, weil er ja die Erfüllung ist, auf das die Tieropfer alle hingewiesen haben. Das haben die plötzlich gemerkt, das ist ihnen gross aufgegangen, super. Wo sie gemerkt haben, dass Christus sie vom Gesetzesbund befreit und in einen Gnadenbund eingenommen hat. Gerecht durch Glauben. Und das alles hat den Menschen einen freudigen Start in eine lebendige Glaubensbeziehung mit Jesus ihr verholfen. Aber damit sind sie eben noch nicht gerade sofort in den Himmel entrückt gewesen mit dieser Bekehrung, sondern sie haben in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Schöpfung weitergelebt. Und da hat sich bei ihnen dann auch in der Fortsetzung von der Jesus-Nachfolge, haben sich dann auch plötzlich Widerstände angefangen zu regen, Herausforderungen, die gekommen sind. Es haben sich dann Zweifel breit gemacht, ob echt Jesus tatsächlich Jesus allein. Ob das langt? Ob das wirklich genügt? Ob man nicht doch wieder soll ein Stück weit, nicht ganz, aber zumindest ein Stück weit zurück ins alttestamentliche Opfersystem, dass man ganz sicher sein kann. Religiös prägte Menschen, die haben dann auch ein bisschen für den Mose geredet. Ja, es wäre sicher gut, wenn man noch gewisse Gesetze immer noch einhalten würde. Und es hat auch Menschen gegeben, die Christus vertraut haben, die sind benachteiligt, bedrängt und verfolgt worden. Und für viele von diesen Briefempfängern ist dann der Druck irgendwann zu gross geworden. Und sie haben sich von Jesus und der frohen Botschaft wieder abgewendet. Und das können wir ja daraus entnehmen, wo in Kapitel 10, Vers 25 eben der Schreiber sagt: Nicht verlassen die Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen. Also sind ein paar wieder gegangen, dann ist der Druck offenbar zu gross geworden. Wegen solchen Widerständen ist das 11. Kapitel vom Hebräerbrief mit den Glaubensvorbildern geschrieben worden. Und die alttestamentlichen Glaubensvorbilder, die sollen den Briefempfänger eine Ermutigung sein. Nämlich eine Ermutigung eben auch in diesen Widerständen. Dran zu bleiben. Und es ist nicht irgendwie eine schön färberische Ermutigung. Manchmal sagen wir ja, du, also Kopf, das kommt schon wieder, Kopf, das kommt schon wieder, gell. Das sind so ein bisschen, ja. Also etwas, eine schön färberische Ermutigung ist das nicht gewesen, sondern sehr realistische. Nicht nur die schönen Seiten vom Gläubigsein werden genannt, das haben wir in dem Predigttext wirklich gehört, sondern auch die schwierigen, die herausfordernden. Das, wo wir denken, nein, also so etwas verrückt, genau. Jetzt überlegt einmal, um das ein bisschen wirklich auch praktisch nachvollziehen können. Überlegt einmal, was ermutigt dich am meisten, wenn du in Schwierigkeiten drin steckst? Vielleicht in gesundheitlichen Schwierigkeiten drin steckst. Bei wem gehst du dort Ratschläge suchen? Ich glaube nicht bei dem, der ständig gesund ist. Ich habe ab und zu einen Hexenschuss. Und dann ist es gut, um dann Erfahrungen austauschen mit einem anderen, der auch einen Hexenschuss hat. Von wem lässt du dich ermutigen, wenn du in Schwierigkeiten drin steckst? Lässt du dich dann von denen beraten, die scheinbar alles im Griff haben? Denen es immer gut geht. Wo auf alles immer die richtige Antwort parat haben, scheinbar. Ich glaube nicht, also ich suche andere Ratgeber. Angesichts von meinen Herausforderungen tun wir die Menschen gut, die zumindest Ähnliches durchgemacht haben. Als ich hier im Unterengadin Pastor war, hatten wir einmal einen Pastorentreff, FMG und FEG zusammen. Dann haben wir einmal im Reihum, haben wir dann einmal ein bisschen austauscht, wie es in der Gemeinde läuft und nicht so läuft. Und ich halt einmal müssen erzählen, wie es nicht so läuft. Und dann ist der Hans-Jörg Sprenger dran gekommen von der FEG Lanz und er hat genau das Gleiche erzählt. Und dann haben wir miteinander telefoniert und haben gemerkt, wir stehen an den gleichen Herausforderungen. Die gleichen Probleme, die gleichen Schwierigkeiten, Charakter der Leute und so. Das ist ja genau das Gleiche, was du damit zu tun hast. Du redest ja von mir, einfach in anderen. Das hat einem gut getan. Und so ist auch Hebräer 11. Wenn Hebräer 11 uns Mut machen will, im Glauben dran zu bleiben, dann erwähnt eben Hebräer 11 aus Kleingedruckten. Grundsätzlich wollen wir ja alle so einen Glauben, wenn er in den Versen 33 bis 35 beschrieben wird. Dass wir Widerstände überwinden können. Dass das böse Einflüsse einen weiten Bogen um uns herum machen. Dass durch unseren Glauben Tote auferstehen. Dass wir wollen es erleben, wie der David einmal in den Psalmen geschrieben hat, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. So wollen wir doch unseren Glauben bestätigen sehen. Und nicht so, wie ab Vers 35 im zweiten Teil, ab dem zweiten Teil beschrieben. Das ist von schmerzhaften Glaubenserfahrungen gedreht. Nämlich von Gläubigen, die gefangen genommen worden sind, gefoltert worden sind, wo bestialisch mit ihnen umgegangen worden ist. Wo heimatlos umgetrieben worden sind. Und wenn wir das so lesen, haben wir das Gefühl, das ist kaum ein Unglück, das die nicht auch selber haben müssen erleben.
und das erschreckt. Und wir fragen fast, warum sollen denn solche Verse überhaupt Mut machen? Wo ist denn dort die Ermutigung drin? Und meiner Meinung nach weist hier der Autor vom Hebräerbrief auf die schmerzhaften Erfahrungen von diesen gläubigen Herren, weil er bei den Briefempfängern etwas korrigieren will. Eine Vorstellung will korrigieren. Und offenbar sind da falsche Erwartungen als gläubig vorhanden gewesen. Vielleicht die Erwartung, dass das Leben angenehmer wird, bequemer wird, ruhiger wird, wenn man sein Leben Christus anvertraut. Und die Erwartung, die hat sich bei den Briefempfängern nicht erfüllt. Und entsprechend sind die Gläubigen irritiert gewesen, weil die Widerstände ihrem Leben zu und nicht abgenommen haben. Darum die unschöne Aufzählung ab Vers 35. Und in diesen Ausführungen werden wir an die Realität erinnert, dass in einer Welt, wo Jesus Christus die kalten Schultern zeigt, dass wir da einfach wie normal mit Gegenwind rechnen müssen. Wie normal müssen mit Gegenwind rechnen. Und in die gleiche Richtung geht ja auch der Petrus, wenn er den Gläubigen, den bedrängten Gläubigen sagt im 1. Petrusbrief: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Oder in anderen Übersetzungen steht: Wundert euch nicht. Wundert euch nicht. Widerstände zu erleben, das ist für Gläubige nicht abnormal. Im Gegenteil, es gehört dazu. Das ist nichts Neues, wenn ich hier predige tue. Aber das ist eine Realität. In Hebräer 11 werden wir also einerseits die tollen Glaubenserfahrungen von Männern und Frauen aufzählt. Geistliche Sieg, Wunder über Wunder. Und andererseits, ab Vers 35 wird von Gläubigen berichtet, die Leid haben müssen erfahren. Und das, obwohl die das Leid erfahren haben, ganz bestimmt die genau gleiche Glaubensqualität gehabt, wie die zuerst aufgezählt worden sind, die so viel Tolles und Grosses erlebt haben. Einziger Unterschied: Die einen haben keine sieghafte Glaubenserfahrungen gemacht, sondern haben Widerstand und Leid erlebt. Darum die Frage: Wie ist unsere Vorstellung von Glaubenserfahrungen? Wir geben ja manchmal auch in den Gottesdiensten die Gelegenheit zum Zeugnis zu geben. Oder? Also, das ist eine super Sache, wirklich. Also, da möchte ich gar nichts dagegen reden. Da sagen wir, jetzt können wir Zeugnis geben. Und dann überlegen wir, ja, wo habe ich Glaubenserfahrungen gemacht? Was will ich erzählen? Wo will ich Zeugnis geben darüber? Und dann überlegen wir Glaubenserfahrungen und dann tun wir das automatisch irgendwie verbinden, wo Gott Gebet erhört hat, wo Gott eingegriffen hat, wo etwas vom Schlechten zum Besseren gewendet worden ist. Das bezeichnen wir dann Glaubenserfahrung. Da habe ich Gott erlebt drin, wie etwas vom Negativen zum Positiven sich verändert hat in unserem Leben. Durch Gottes Eingriff, und das will ich als Glaubenserfahrung dem erzählen. Sind nur das Glaubenserfahrungen, wo Negatives zum Positiven verändert wird? Oder gehört unter Kategorie Glaubenserfahrungen vielleicht auch Schwieriges? Fragen, wo wir keine Antworten darauf haben? Leid, das über Jahre gleich bleibt, vielleicht sogar noch zunimmt und nicht besser wird? Wir denken oft, als Christ werde ich Glaubenserfahrungen machen, Wunder erleben. Ich geniesse ja einen besonderen Status, dass Gott mich vor gröberen Krisen bewahren tut. Aber Moment mal, eben, sind nur positive Erlebnisse Glaubenserfahrungen? Reden wir nur dann von Erfahrungen mit Gott, wenn er unsere Gebete hört? Und wie interpretieren wir es denn, wenn Gott uns warten lässt? Ist das keine Glaubenserfahrung? Sagen wir dann, mein Glaube hat mich enttäuscht, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie ich es erwartet und erhofft habe. Sind wir nur dann in Gottes Hand, wenn wir Wunder erleben? Wenn es uns gut geht? Vertrauen wir auch dann noch darauf, dass Gott bei uns ist, wenn wir vielleicht gerade vor Sorgen überhäuft werden? Also meine Frau und ich haben in den letzten paar Jahren zwischenmenschlich ein paar schwierige Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir uns auch einmal gefragt, ja, wo ist jetzt Gott in dieser Situation? Und dann haben uns doch Psalmisten mit ihren Klagepsalmen eine Stimme gegeben. Haben uns doch auch Vorbilder, die ähnliche Schwierigkeiten durchgemacht haben, mit denen haben wir uns identifizieren können. Und das ist Trost. Können wir auch dann noch darauf vertrauen, dass Gott uns vorbehaltlos liebt, wenn Probleme unlösbar scheinen? Eben und wenn Gläubige verfolgt, demütigt und umgebracht werden, werden sie nicht trotzdem von Gott geehrt werden? Und was ist mit Gläubigen, die in Psychiatrien stecken? Was ist mit Gläubigen, die in Spitälern liegen? Sind sie alles Versager? Und sind Christen, die im Rollstuhl daherkommen, sind das Gescheiterte im Glauben? Oder wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas gewagt haben und es ist schief rausgekommen, heisst das denn, dass es ein Glaube nicht wert war? Der Autor vom Hebräerbrief, der will unsere Vorstellung von Glaubenserfahrungen korrigieren. Und vor allem will er uns ermutigen, im Glauben nicht müde zu werden, wenn Widerstände da sind. Jetzt die Leiderfahrungen der Glaubensvorbilder, die zeigen uns, dass Gott eben auch gerade und mit ein bisschen Glaubenserfahrung, muss ich sagen, ganz besonders in den schwierigen Situationen gegenwärtig ist. Dass Gott besonders denen nahe ist, die ein zerbrochenes Herz haben, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Dass Gott gerade denen nahe sind, die auf dem Schittertotz gelandet sind. Gott wird geehrt, wenn wir vielleicht sagen müssen, Gott hat zwar zu meinem Gebet Nein gesagt und das Nein, das tut mir brutal weh, aber ich halte trotzdem an ihm fest. Die Leiderfahrungen von diesen Glaubensvorbildern, die wollen diesen Gläubigen eine Stimme geben, die in irgendwelchen Ausweglosigkeiten drinstecken, sagen, dass gesundheitliche Ausweglosigkeiten, psychische Ausweglosigkeiten oder eben auch verfolgungsmässig Ausweglosigkeiten. Sie sollen getröstet werden, weil da ist ein Gott, den sie nicht vergessen hat. Und dort erinnern wir uns an das Jahreslos. Ein Gott, der mich sieht. Und Hagar hat das nicht auf ihrer Kreuzfahrt so gesagt, wo sie auf dem Liegestuhl gelegen ist und ein Güppli in der Hand, Gott, ja mich sei, gell. Sondern sie hat dort ganz demütigende Situation erlebt, gell. Ist am Anschlag gewesen, wirklich ausgestoßen, gemobbt, vorgemobbt und ein Gott, der mich sieht. Er, Gott, liebt uneingeschränkt. Er empfindet mit diesen Bedrängten mit. Und nur ein Gott, der selber gelitten hat, kann auch mit denen mitleiden, die ohne dürfen müssen. Das hat ja der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 2, Vers 18 auch so geschrieben. Und auch wenn sich mehr aufgrund von erfahrenen Widerständen und angesichts von Verfolgungen und so weiter, von Brutalität, wo unsere Geschwister ausgesetzt sind, nicht alles erschliesst, so sorgt doch Gott dafür, dass unser Leben, dass dies und mein Leben einen Sinn hat und Frucht bringt. Der Thomas Harry, kennt ihr sicher auch, Buchautor von diesen Büchern, die Kunst, sich selbst zu führen, die Kunst andere. Der Thomas Harry, er schreibt, wenn mich Gottes Wege irritieren, so bestärken mich die Leiterfahrungen der Glaubensvorbilder in der Zuversicht, dass ich auf jedem meiner Wege auf Christus geworfen bin, von ihm geliebt und gehalten bin. Das Hebräer 11 mit den Verfolgten gäbe es nicht, wenn Gott nicht ein Gott wäre oder ist, der bedingungslos liebt. Und das ungeachtet, ob es seinen Nachfolger gerade gut oder schlecht geht. Alle, die Christus vertrauen, die tragen das gleiche Licht in sich, egal ob sie sprüht vor Lebenskraft oder ob sie gerade bedrängt und einsam sind. Und in dem Predigttext, da wird ja auch auf der Zielgerade sein jetzt von dieser Predigt, da steht ja über die bedrängten Gläubigen folgendes in Vers 38 und 40. Sie, deren die Welt nicht wert war, und den Vers 40, Gott hat etwas Besseres für sie vorgesehen. Das müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen. Sie, deren die Welt nicht wert war. Gott hat für sie etwas Besseres vorgesehen. Verfolgte, also das sagt eigentlich nichts anderes als das Verfolgte, Leidende, Schwache, Einsame, Gemobbte, Unterdrückte und was alles noch für ja, arme Tröpfe gibt, gell? Dass die eine enorme Wertschätzung bei Gott geniessen. Weil sie sind, deren die Welt nicht wert war, sie sind in Gottes Augen viel zu wertvoll für die Welt. Viel zu wertvoll. Gott hat für sie etwas Besseres, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Für erlittenes Unrecht, für Leid, für Traumata hat Gott für sie eine üppige Wiedergutmachung vorbereitet. Glück, Erfolg, Wohlstand und ständig blühende Gesundheit im Hier und Jetzt zu verlieren oder zu verpassen, das ist letztlich, sagt der Hebräerbriefschreiber da, ist letztlich kein Unglück angesichts von dem, dass Gott eine unendlich viel bessere Wirklichkeit für uns parat hat. Kommen zum Schluss. Guter Start im Glauben, Widerstand in der Fortsetzung. Widerstand, die gehören dazu. Enttäuschungen, Krankheit, Verfolgung, unerfüllte Wünsche, ungestillte Sehnsucht, zwischenmenschliche Spannungen und so weiter. Durch Gottes Gnade können sie manchmal aufgelöst werden. aber auch durch Gottes Gnade sind sie Bestandteil von unserem Leben. Ich glaube, wenn ich dort mal mit 22, als ich zum Glauben gekommen wäre, nicht plötzlich an Grenzen gestoßen wäre, nicht oftmals mit Widerstand konfrontiert worden wäre und mein Glauben auch mal geprüft worden, ich glaube, ich wäre hoffnungslos, besserwisserisch und arrogant geworden. Also ja, ich glaube schon. Die Widerstände, die gehören zum Christsein dazu. Wir Gläubigen, wir haben in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Schöpfung, in den Strukturen von einer gefallenen Schöpfung keine göttliche Garantie auf Wohlstand, blühende Gesundheit, nicht einmal auf glückliche Ehen und Kinderglück. Muss ich nach 20 Jahren Seelsorgeerfahrung auch so sagen. Vermutlich eben wäre ich arrogant und hoffnungslos besserwisserisch geworden, wenn mein Glaube dort mal nicht auf den Prüfstand gekommen wäre, auch ab und zu. Wir haben kein Versprechen für alle Tage Sonnenschein. Aber Gott verspricht auch im Gewitter bei uns zu sein. Sonnenschein und Sturm, beides gehört zum Gläubigsein dazu. Wie kann ich jetzt mit dieser Spannung leben? Beispielsweise so, wie es der Thomas Harry schreibt und mit dem Zitat möchte ich schliessen. Er beschreibt es so. Ich will das Schöne genießen, das Leben besingen, danken für allen Segen, alle Freiheiten und mir geschenkten Möglichkeiten und es immer wieder neu einüben, wo mir die Melodie dafür verloren geht. Gleichzeitig weiß ich, dass dunkle Momente nur eine Handbreit von mir entfernt sind. Inmitten dieser Paradoxien bleibe ich bei Gott. Manchmal zitternd und zagend, manchmal fragend und aufbegehrend, mit ihm diskutierend, still kämpfend, zweifelnd und dennoch getragen. In allem versuche ich, Gott zu erkennen, ihn, der mich schon lange erkannt hat.